Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial an diesem Sonntag, sagt Elias Nadmesnik. Meine Innenpolitik-Kolleginnen Elisabeth Hofer und Daniela Kittner haben den Vizekanzler und Chef der Grünen, Werner Kogler, zum großen Interview getroffen. Kogler erklärt unter anderem, wie eine Steuerreform gleichzeitig ökologisch und sozial sein kann, was er vom Umgang der ÖVP mit der Justiz hält und ab wann ein Politiker zurücktreten sollte. Also, hören wir rein.
Herr Vizekanzler, wir würden gern zum Anfang über das Klimagesetz sprechen, wo wir ja jetzt gelernt haben, es ist vorgesehen, dass es beim Nichterreichen der Ziele ein Steuerautomatismus einsetzt, eine Art Notbremse, wo die Mineralölsteuer automatisch steigen würde. Wie ist denn da jetzt der Status quo? Auch weil die ÖVP da ja leisen Widerstand gestartet hat. Kommt dieses Gesetz in der Form?
Na, was kommen wird, und zwar viel schneller als der Mechanismus, den Sie ansprechen, ist der Einstieg in die CO2-Bepreisung. Also das ist die große ökologisch, ich nehme an, das wird ein Thema werden, ökologisch-soziale Umsteuerung, ja, Steuerreform. Und dort wird das schon eine Rolle spielen, also viel, viel schneller als dieser Automatismus. Wir haben mehrere Gesetze jetzt in Verhandlung. Eines davon ist das Klimaschutzgesetz und eine Bestimmung ist das davon. Aber die wirkliche Frage von Kostenwahrheit oder Annäherung dorthin und Preisen und Steuern auf das hin, dass klimafreundliche Verhalten und vor allem die Produktion in den Firmen günstiger wird und das klimaschädliche Verhalten in Firmen und auch im Konsum, ja, teurer wird, das beginnt jetzt schon und soll nächstes Jahr zum Greifen beginnen. Das ist im Übrigen auch mit der Europäischen Kommission so vereinbart, weil wir entlang dieser Reformpläne nicht nur quasi Geld fürs Investieren kriegen. Alle Staaten legen Reformen vor und das wichtigste Projekt in Österreich, wurde auch dort so erkannt und vereinbart, ist das Steuersystem zu ändern, weil wir da hinten nachhinken. Und deshalb wird das viel schneller kommen als irgendein Mechanismus irgendwann.
Aber auch der Mechanismus kommt.
Der wird gar nicht notwendig sein, weil vorher schon eine CO2-Bepreisung stattfindet.
Diese Notbremse in dem Klimagesetz, das Klimagesetz wird zwar heuer beschlossen, aber sozusagen die Notbremse ist erst für einen Zeitpunkt vorgesehen, wenn wir das richtig verstanden haben, wo es längst schon diese Ökosteuerreform in Kraft sein wird.
Da gehe ich davon aus.
Und diese Ökosteuerreform, die kommt, wird ja im Herbst beschlossen und gilt dann ab 1. Jänner oder so.
Wie der Beschlusszeitraum ist noch offen. Ich bin ja in diesen Gesprächen, zentral mit involviert. Aber es soll nächstes Jahr greifen und die Übereinkunft mit der Kommission sieht sogar vor, dass es im ersten Quartal schon beginnt. Wir müssen uns aber das so vorstellen, dass das schrittweise Einführungen sind. Wir können das in den Best-Practice-Ländern sehen. In Europa es ist, glaube ich, gut, wenn sich Österreich immer mal auch an der Bundesrepublik und an Italien orientiert. Das sind unsere wichtigsten Wirtschaftspartner. Und da, glaube ich, können wir erkennen, wie das schrittweise vorangeht. Im Übrigen, in der Bundesrepublik regiert wer? Die Sozialdemokratie und die CDU/CSU, das heißt die Schwesternparteien von Türkis und von Rot. Und dort sind die schon längst am Weg. Also das ist keine Revolution, das sind Schrittabfolgen, wo wir in diese ökologische Umsteuerung kommen. Was heißt das? Das gute Klimafreundliche wird billiger und das Klimaschädliche wird teurer. Und jeder, der was anderes erzählt, ist ein Scharlatan, weil das ist ja dann auch nicht ehrlich. Ja? Und da wird was passieren. Aber es ist lange nicht das einzige Instrument. Ganz viel wird gelingen durch die Investitionen und Förderungen. Das hat ein viel größeres Volumen, das läuft ja schon. Das zweite sind bestimmte Gesetze und Gesetzesbestandteile, die Sie angesprochen haben. Und das dritte ist diese ganz große Umsteuerung, die aber im Kleinen beginnt und über die Jahre zunimmt. Und deshalb ist es eigentlich ein hintangereihter Punkt.
Und weil wir schon bei der Steuerreform sind, wie macht man das? Wie geht man das an, dass es eben nicht nur ökologisch, sondern auch sozial ist?
Ja, also alle, die sich allein damit beschäftigen, ob das jetzt Expertinnen oder Politiker sind, wissen genau, dass es bei diesen Umsteuerungen mindestens so sehr auf die Seite ankommt, wo was gesenkt wird, als dort, wo was eingenommen wird, weil nur da kannst du es lösen. Ja? Wir können nicht, und das sei einmal der Sozialdemokratie im Stammbuch geschrieben, wir können nicht Sozialpolitik über den Auspuff machen, nicht über das Düsenaggregat und auch nicht aus der Steckdose. Das geht sich nicht aus. Es muss anders organisiert werden, diese große Transformation. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten auch wieder. Entweder es gibt eine Rückverteilung pro Haushalt oder pro Kopf. Das gibt es zum Beispiel in der Schweiz. In der Schweiz, bitte. Ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt der Ort der Revolution, gerade eben. Ja. Also das Letzte, was da Traviat war, war der Wilhelm Tell, glaube ich. Ja. Und die verteilen das einfach so zurück. Wie muss man sich das vorstellen? Die Haushalte, die Menschen zahlen bestimmte Anteile, weil tatsächlich alles das, wo Kohlenstoff drin ist und damit CO2 hinten rauskommt, wird teurer. Das kann man aber gut abschätzen. Und in gleichem Ausmaß wird es an anderer Stelle rückverteilt. Würde man das pro Kopf machen, würden die, die weniger verdienen, relativ ja mehr bekommen, ist ja ganz klar. Wir müssen ja umgekehrt sehen, dass die reichsten 10% und Verdiener viermal so einen hohen CO2-Ausstoß verursachen als die untersten 10%. Das heißt, das führt automatisch, würde man es so machen, zu einer Umverteilung von oben nach unten. Da reicht die Volksschulmathematik, wenn man es so macht. Wir können aber auch, das ist alles Gegenstand dieser Gespräche, die laufen. Wir können aber auch bei den Lohn- und Einkommensteuern noch einmal runtergehen. Und die keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen, die gibt's ja auch, die müssen es halt dann überwiesen bekommen. Auch ein Modell. Wichtig ist, dass es insgesamt nicht mehr wird. Im Übrigen ist ja die Regierungsvereinbarung dahin laufend, dass die Steuer und Abgaben in der Summe sinken, trotz Ökologisierung. Das ist ja sozusagen ein Struktureingriff. Und wenn wir uns erinnern, da ist ja schon einmal Wort gehalten worden, gerade für die unteren und mittleren Einkommen hat die Lohn- und Einkommensteuersenkung minus 5% in einem bestimmten Ausmaß, Sie wissen, 25% auf 20%, für die ersten Einkommensteile hat im Jahr Entlastung von 1,5 Milliarden gebracht. Auch da wieder die das nicht zahlen, weil sie so wenig verdienen, die kriegen es bei der Sozialversicherung nachgelassen. Also ich finde, das hat schon Hand und Fuß, das ist ein bisschen unbemerkt geblieben, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Ökologisierung einsteigen würden, haben ganz viele, die Lohn- und Einkommensteuer zahlen, schon 700 Euro Entlastung erfahren, weil 350 Euro sind sie im Jahr. Wir haben das rückwirkend gemacht, 2020, 2021. Das heißt, dieses Wort wird aus dem Regierungsübereinkommen heraus, das ist insgesamt sogar weniger wird und nicht mehr, das wird ganz sicher eingehalten. Schwierig bleibt die eine Sondersituation haben. Ja, ich greife das gerne auf. Ein Pendler, der wenig verdient und nicht umsteigen kann. Was tun wir da? Da muss die Pendlerpauschale umgebaut werden, weil gerade die wenig verdienen, kriegen ganz wenig Pendlerpauschale und die viel verdienen, auf die gleiche Strecke, muss man sich mal vorstellen, ganz viel. Warum? Weil das halt eine Fehlkonstruktion ist.
Ja, das
aber machen, dann kann man es wahrscheinlich nicht jedem reichen SUV-Fahrer recht machen, dass der auch noch mehr hat als vorher, das wäre ja irgendwann widersinnig. Mhm. Ja. Aber die weniger verdienen und trotzdem auf das Auto aus Arbeitszwecken angewiesen sind, kann man kompensieren. Und da stimme ich auch überein mit der ÖVP, die das im Auge haben, weil mir ja, es geht einerseits um höhere Einkommen versus niedrige Einkommen und es geht um Regionen, wo die Möglichkeiten halt nicht so groß sind, sodass wir insgesamt einen halbwegs Ausgleich zustande bringen.
Kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel der Ankauf von E-Autos irgendwie am Anfang zumindest damals, wenn die noch viel teurer sind als die jetzigen Autos, dass man das irgendwie auch fördert oder so?
Ja, das passiert auch. Der Anstieg der Neuanmeldungen im Vorjahr hat massiv zugenommen. Es gibt da Förderungen, die einmal unterkante, glaube ich, 5.000 Euro sind, aber schlagen Sie mich nicht. Mhm. Das wird weiter verfolgt. Mhm. Und gleichzeitig, was wir da schon auch brauchen, ist ja, und die Angebote werden ja immer weiter und günstiger. was E-Autos betrifft. Die Förderhöhe bleibt aber gleich, sodass das auch mittlerweile sozusagen nicht mehr nur für noble Tesla-Fahrer da ist. Ja, ja, natürlich, es gibt ja immer mehr. Aber was wir da gleichzeitig brauchen ist, ja, wie gesagt, und jeder kriegt gleich viel. Also, das macht ja bei einem günstigeren Auto dann relativ mehr aus, so ein Zuschuss. Und den halten wir auch noch länger durch. Und das kommt jetzt so richtig ins Rollen, im wahrsten Sinn des Wortes. Das kann man sich bei den Neuzulassungen anschauen. Österreich ist da jetzt auf der Überholspur. Ja? Wir sind bei vielen Fragen im Klimaschutz hintendran und Nachzügler. Und bei vielen muss man jetzt auf die Überholspur, deshalb auch diese ganzen Reformen, Leaks hin oder her, ja, also da halte ich mich nicht lang auf. Und dann wird dort auch da laufen das brauchen wir auch wieder die Gesetze und die Förderungen, es ist sehr viel Förderungen, und nicht, also das Wenigste, das ist die Steuer bis jetzt jedenfalls, dass die Ladestationen entsprechend da sind. Und das beginnt jetzt in den Firmen, so wie da, oder in den öffentlichen Gebäuden, so wie da im Haus, in den Firmen, aber auch in den privaten Garagen, also wo halt Mehrparteienwohnungen sind, dass das erstens gefördert wird und da oder dort aber gesetzliche Barrieren beseitigt werden müssen. Und das passiert auch, dass wir dort überall die Ladestationen haben. Und wenn alles super läuft in einigen Jahren, wird das alles automatisiert sein. Du steckst die an, genau zu einer Zeit, wenn dir das gelingt und möglich ist, wo du die günstigen Tarife hast, weil es Überschussstrom gibt, dann wird dein Auto geladen. Wenn es teurer wird, weil er nämlich woanders braucht, wird der Strom wird gerade nicht geladen. Und das wird die Zukunft sein. Und daran wird gerade gearbeitet und auch Geld ausgegeben. Und also einerseits Anschaffung E-Auto, aber andererseits, das wird gern übersehen, dass man nämlich wirklich dann zumindest einmal in Österreich und in vielen Umgebungsländern dann auch von der Reichweite und von den Möglichkeiten her durchkommt. Und das geht enorm schnell mittlerweile.
Das heißt, es wird einfach immer weniger Grund geben, sich kein E-Auto zuzulegen.
Genau.
Ich würde ganz gern nochmal trotzdem kurz zurückkommen aufs Klimaschutzgesetz.
Bitte.
Das heißt, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, was entgegnen Sie denn dieser Kritik von der Arbeiterkammer, dass da eben jetzt vor allem kleine Einkommensempfänger mehr zahlen müssen?
Ja, es wird so nicht stattfinden. Die Arbeiterkammer ist ja auch eingeladen, sich zu beteiligen und mitzudenken, dass die Kompensationsseite des Entscheiders im Sozialen ist. Und dass natürlich Energiepreise sich ändern werden sollen, sonst würde man ja auf bestimmte wirtschaftliche Lenkungsmechanismen verzichten. Ich würde aber vor allem die Wirtschaftskammer dann schon mit hereinnehmen. Die müssten ja mehr Verständnis haben für marktwirtschaftliche Vorgänge. Aber es kann ja nicht so sein, dass in Österreich das klimaschädliche Verhalten in durchaus großem Ausmaß quersubventioniert wird, während das klimafreundliche Verhalten ungünstig ist. Das müssen wir umstellen. Und wie geht das sozial? Ja, indem wir bei den Löhnen, bei den Steuern hier mehr Spielraum eröffnen, dass man mehr im Börsel hat, beziehungsweise, dass man halt einen Transfer kriegt, genau wie vorher beschrieben. Und das geht bis hin zu Pensionistenhaushalten, logischerweise, weil ja alle, die Mehrkosten erwarten würden durch Energiepreisverschiebungen, ja auch auf der anderen Seite wo was kriegen müssen. Nur der Unterschied wird der sein, das klimafreundliche Verhalten wird sich dann lohnen und das klimaschädlichere halt nicht so. Und wichtig ist ja nur, dass keiner aufgrund seiner sozialen Lage schlechter gestellt wird. Und das muss so sein, sonst darf man das gar nicht angehen. Das ist ja, ich sage, in die DNA der Grünen eingraviert, weil wir ja, und deshalb heißt es ja bei uns auch immer, ökologisch-soziale oder ökosoziale Umsteuerung, Steuerreform. Und ja, an die Wirtschaftskammer gerichtet, ökosoziale Marktwirtschaft. Das hat sich immerhin einmal die ÖVP umgehängt. Und das geht genau von solchen Voraussetzungen und sinnvollen und notwendigen Änderungen aus.
Also zusammengefasst ist es so, es wird durch den höheren CO2-Preis oder durch die CO2-Bepreisung mehr vom Lohn übrig bleiben, überhaupt mehr im Börsel bleiben, auch über Transferzahlungen. Und wie viel man dann davon hat, von diesem mehr Geld, hängt davon ab, wie klimafreundlich man sich verhält. Fährt man weiter mit den Stinker sozusagen, dann gibt man das Geld, was man mehr kriegt, vom Staat gleich wieder aus.
Ja, kann man auch so rechnen.
Mhm. Also man kann selber steuern quasi.
Ja, nicht alle. Schau, ich bin ja ehrlich, die Pendler, die es nicht können, das können eh viel mehr, sie verändern dann auch, aber die es nicht können und wenig verdienen, sollten natürlich, Stichwort Soziales, da habe ich ja überhaupt keinen Widerspruch, würden dann eben durch Pendlerpauschale, die genau das berücksichtigt, entsprechend kompensiert sein. Also jeden einzelnen Wechselfall des Lebens kann man bei 9 Millionen Einwohnern auch nicht nur vorher planen, aber im Großen und Ganzen und auf die Dauer und im Durchschnitt stimmt diese Zusammenfassung. Und bei Einzelfällen muss man genau gegensteuern, dass das nicht eintritt. Da bin ich ja mit allen anderen Meinung, die eben die soziale Frage hier nicht nur mit berücksichtigt wissen wollen, sondern mit voranstellen.
Mhm. Einzelfall, es ist eigentlich ein Massenfall, aber würden wir noch gern ansprechen, das ist das Heizen und das Häuserdämmen und also der Umstieg nicht nur eben in der Mobilität, sondern auch beim Wohnen. Da können schon einige Kosten zusammenkommen, wenn man sein Haus dämmen muss, wenn man die Therme austauschen muss, wenn man Fernwärmeanschluss zahlen muss. Wie argumentieren Sie das? Wie sollen die Leute da drüber kommen?
Ja, das geht ja vor allem über Förderungen. Die Programme sind da riesig. Ob das im Einzelfall immer 100% der Kosten abdeckt, ist eine andere Frage. Wir sehen ja dort, dass die laufenden Energiekosten, die in der Folge anfallen, ja massiv zurückgehen. Also wenn ich sowas über 20, 30 Jahre rechne, ist ja das schon längst erinnern, auch für den Betreffenden. Deswegen kann es trotzdem oft nicht dazu kommen, weil das Geld am Anfang ja zur Umstellung nicht da ist. Genau deshalb gehört es an dieser Stelle dort gefördert. Das passiert da. Beim Heizölkesseltausch ist jetzt geplant, dass die weniger verdienen, das zu 100% den Tausch finanziert bekommen. Also zumindest einmal, das ist einmal ein Richtwert, das untere Fünftel der Einkommen. Ja. Und außerdem, man muss ja sehen, das passiert ja nicht alles in der Nacht vom 30. April auf 1. Mai jetzt. Das geht ja über viele Jahre und das muss man aber vorher ankündigen und angehen, weil wir werden ja nicht jetzt jene Gasheizungen, die gerade noch frisch installiert sind, als erstes rausreißen. Ja? Die haben ja, da muss man bis zum man muss einmal von der, wenn wir die Zukunft im Auge haben, vom dem Zeitpunkt weg, wo wir 2040 klimaneutral sein wollen, runterdenken. Also die modernsten Gasheizungen würden dann gegen Ende dort erst auslaufen. Die schiersten Ölheizungen, na, da würden wir in den nächsten Jahren, nicht morgen, beginnen, das schrittweise zu tauschen. Und für die finanziell besser gestellt sind, gibt es Zuschüsse. Und für die es gar nicht leisten können, ist jetzt der Plan, dass es zu 100% ersetzt wird.
Aha, tatsächlich?
Ja.
Also auch die anderen 4/5 kriegen aber Zuschüsse?
Ja, doch. Das ist ja jetzt schon so. Der oder diejenige, die jetzt reingehen will, auch in die Sanierung im Übrigen, die Wärmedämmung ist ja mindestens so wichtig, denke ich, weil wurscht welche Heizung, immer gut. Dort ist es so, dann ist es beim Kesseltausch so, da gibt es ja jetzt auch schon Unterkante 5.000 Förderung, aber das deckt natürlich nicht alles ab, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, so wie die argumentieren, ja, aber immerhin, ja, aber das wird, also du kannst eh nicht von 5.000 auf 100% einen Sprung machen, das heißt, du musst das einschleifen, wie es technisch heißt, das heißt, da wird es Spielräume geben. Ähnlich bei der Sanierung, und das sind ja insgesamt, wenn ich alles zusammen sage, was vom Heizkesseltausch über die Sanierung der Außenwände bis Photovoltaikförderung am Dach, das ist jetzt natürlich wiederum für bestimmte, aber viele Millionen Häuser, nicht für jeden, aber für viele Millionen bitte, eine Möglichkeit. Und da ist ja für die nächsten 10 Jahre, das ist genau vorausberechnet, das 1 Million Dächerprogramm in Arbeit und in Ausrollung. Es wird hier schon nachgefragt und installiert, viel mehr wieder, weil eben die Förderprogramme greifen. Auch da gibt es große Zuschüsse. Momentan ist es natürlich so, dass diejenigen dabei sind, wo es energetisch am schnellsten rentiert und die auch selber mal noch die Mittel haben und eh schon dann auch noch gefördert werden. Die sich's nicht leisten können, dem muss man zum Teil insgesamt unter die Arme greifen. Aber nur muss man es immer so sehen, das sind Anpassungspfade, die gehen, bis die richtig greifen, dass verpflichtend Ölkessel getauscht werden. Mhm. Die beginnen 2025. Nur, du musst dir aufgrund von Planungssicherheit und Stichwort Gesetze, eins davon ist eben das Klimaschutzgesetz, aber nicht das einzige, das jetzt schon hintun. Ja, wir sehen das aus den erfolgreichsten Ländern, Norwegen, Indo-Union, Deutschland, Dänemark, Schweden, wieder ein Beispiel, habe ich vorher gehabt, die Schweiz, dass die alle, die sind ja schon längst da drinnen, ne? Da wird was gefördert, da wird was billiger, da wird wieder was teurer, alles wie vorher besprochen, aber du musst das ja jahrelang vorher aufgleisen, damit sie die Wirtschaft, vor allem die Betriebe darauf einstellen können und auch die Haushalte. Aber das ist sozusagen ein bisschen das Ärgerliche an Wirtschaftskammer und auch an Arbeiterkammer, die dauernd so tun, als ob über Nacht eine böse Revolution ausbrechen würde. Es muss sich irgendwer einmal darum kümmern. Alles andere ist Scharlatanerie. Wer da die Augen verschließt davor, der ist in Wahrheit sozusagen auch nicht von guten Motiven getrieben, glaube ich. Wir haben jetzt lange darum gekämpft, Klimawandelleugner zu identifizieren. Ja? Die verschwinden eh von der Bühne oder kehren ins obskure Eck. Aber jetzt kommt immer öfter die Spezies der Klimaschutzheuchler daher. Die sind jene, die aus entweder, weiß es gar nicht besser verstehen, als Entschuldigungsgrund, oder andere, die verstehen schon, die jedenfalls völlig in der Argumentationslinie sind, der Ölkonzerne und der Gaslobbys. Das wissen wir. Ist das gut? Nein. Ja? Wir brauchen was, wo es darum geht, dass wir weniger abhängig sind von den Gasagenten von Putin und von diktatorischen Ölscheichs. Weil nicht nur, dass wir auf die Art und Weise weit über 10 Milliarden pro Jahr als österreichische Wirtschaft Kosten haben für Import von Gas und Öl, Kohle ist eh nicht mehr, ja? Und wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, auch fast 10, über 9 Milliarden, na, drüben der Rechnungshof, da ist er, der hat es ausgerechnet, wurde ja auch vorgehalten, ja? Versäumnisse jahrzehntelanger Klimapolitik, völlig zu Recht. Und wenn das so weiter ginge, zahlen wir 10 Milliarden oder 9 Strafzahlungen. Und zwar nicht an irgendwen, sondern an die Union. Das ist verbindlich. Mit denen haben wir uns ja gerade committed. Ich habe sie gesagt. So, das sind 1.000 Euro pro Nase in Österreich. Also eine vierköpfige Familie würde 4.000 Euro Strafe zahlen, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Ja, dann gehe ich ja gleich her vorher und investiere. Und ja, da und dort greifen wir ins Preisgeschehen ein. Das ist doch viel vernünftiger. Also das ist ökonomisch vernünftig, ökologisch, klimaschützend, nachhaltig und es muss auch sozial gerecht sein. Genau das. Ökonomisch vernünftig, ökologisch nachhaltig, sozial gerecht.
Die Struktur dieser Legislaturperiode ist ja durch die Pandemie ein bisschen verändert worden, kann man sagen. Jetzt scheint ja, was die Gesundheitskrise betrifft, scheint man wirklich jetzt auf den letzten Metern zu sein, wenn das alles so passt und die Impfungen halten und keine Mutationen und so. Irgendwie hat man das Gefühl, dass jetzt eigentlich die Phase sein müsste, wo sozusagen die Stunde der Grünen schlägt, also wo genau das, was Sie jetzt skizziert haben, also dass man da jetzt im Sog dieser vielen Ausgaben, die man auch im Zuge der Wirtschaftskrise oder der Bewältigung der Wirtschaftskrise jetzt tätigt und der Klimaschutzübereinkommen, dass die jetzt auf den Boden gebracht werden. Ist das so? Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt sozusagen sagen müssen, jetzt muss ich zugreifen, alles, was ich jetzt nicht durchbringe, das wird schwierig?
Dass Umwelt- und Klimaschutz erstens einmal Chance begriffen wird und zweitens mit einer wirtschaftlichen Wende organisiert wird und drittens sozial verträglich, das ist grundgelegt. Und es hat ja schon längst begonnen, es wurde die Pandemie angesprochen. Wir haben ja in Österreich im Verhältnis zu anderen sehr viel zunächst Geld in die Hand genommen, Gott sei Dank um 0% Zinsen. Wir hatten das, weil Österreich ja gut dasteht, das haben ja viele Vorgängerregierungen erreicht, sodass wir uns das leisten können. Retten von Arbeitsplätzen, Unternehmen, um dann in der Folge zu überbrücken. Was aber auch schon begonnen hat, und zwar im Vorjahr, sind diese Riesenpakete zum Rausinvestieren. Die haben natürlich einen Vorlauf und die beginnen ja gerade zu greifen, was wir 2020 beschlossen haben. Jetzt haben wir beschlossen, diese berühmte Investitionsprämie, die Milliarden los, erstens schießen wir Milliarden rein, aber im Faktor 10 werden Investitionen angetreten, ausgelöst, die zum guten Teil auf Ökologisierung und andere Modernisierungselemente wie Digitalisierung und so weiter gehen. Und das läuft ja jetzt alles. Also sowohl, was das öffentliche Geld betrifft, was in Klimaschutz investiert wird. Ein paar kleine Beispiele, mir vorher gehabt, gibt's die ganze Förderung des öffentlichen Verkehrs, viel mehr Ausbau, ÖPP, Regionalverkehr. Dass wenn das 1:3 Ticket kommt, apropos Preise und Kosten, ja, das Fliegen wird teurer, das Autofahren wird teurer, aber das ÖPP-Fahren oder das Zugfahren wird billiger. So soll es ja sein. Das alles wird angeschoben, ist auch eine Investition, ne? Und gleichzeitig wird gebaut auf dem Bereich. Wir werden das Problem kriegen, dass wir in dem Bereich der Öko-Investitionen bald schon Knappheit von Firmen und Arbeitsplätzen haben. Deshalb sind wir ja mit dem Arbeitsminister dauernd in Kontakt, wie wir hier so schnell als möglich Umschulungen in den Sektor reinbringen. Es wird nicht mehr lange dauern. Also noch einmal, diese Photovoltaik, die Arbeitsplatzeffekte bei der thermischen Sanierung sind mega, ja. Auf der anderen Seite, wir haben gar nicht mehr so viele Firmen, die das alles gleichzeitig herbringen können, womöglich. Und wir müssen das dosieren, damit wir sozusagen nicht überhitzen, wie die Ökonomen sagen. Und so wird es überall sein. Und deshalb hat ja das, was die Frage war, ja schon längst begonnen. Also das historische Fenster war erstens schon mal der Eintritt der Grünen in die Regierung, weil Österreich war hinten im Umwelt- und Klimaschutz. Da war im Regierungsprogramm schon nur drin. Und das Zweite war, und das ist gelungen, weil die ÖVP gewusst hat, das ist einer unserer wichtigsten Punkte, das war in der Fragestellung involviert. Das Zweite, die Pandemie. Zuerst haben sie die ersten paar Wochen alle gefürchtet, jetzt können wir ganze Umwelt- und Klimaschutz begraben. Aber es ist genau das Gegenteil eingetreten, und zwar aus guten Gründen, weil wir uns ja aus der Krise heraus investieren müssen. Und dann aber gleich mit diesem Umlenkungseffekt. Und da ist auch die ÖVP dabei, so ist das nämlich nicht. Und das machen ja die schlauen Staaten in Europa, machen sie ja eh alle so. Und bekanntermaßen wird dort die ÖVP immer dabei sein bei den Schlauen. Und das ist auch gut so und richtig so. Und insofern ist das historische Fenster schon zweimal aufgegangen und es wurde jedes Mal groß genutzt. Und ein drittes Mal wird diese ökologische Steuerreform sein. Die kommt eben erst. Also auch da wird es Änderungen geben, aber so, dass sie für Regionen und für den Großteil der Bevölkerung gut ankommen, mitgenommen werden können und eben diese Effekte erzielen. Und der Punkt ist ja, das wird in dem ganzen Bereich auch die ökologische Steuerreform, obwohl man dort in die Preise eingreift, das ist eben der Sinn, auch die wird netto Arbeitsplätze schaffen. Dann können wir wieder zum WIFO pilgern. Und uns die Studien herholen. Also wir wären blöd, wenn wir es nicht machen täten. Und insofern ist das vielleicht auch noch einmal ein Fenster, das aufgeht. Aber es würden auch, würden Vernunftbegabte und Leute, die auf den Planeten schauen und gar keine Grünen sind, da regieren, müssten sie es ja auch so machen. Wenn jetzt die Grünen drinnen sind, dann umso mehr und umso schneller. Ja? Das ist unser Auftrag. Das ist ist auch eine unserer Missionen, ja, aber nicht nur.
Was sind die anderen?
Es wurde ja immer wieder diskutiert, na, was geht denn ab in der Republik, aber wenn ich mir anschaue, dass, ich nehme nur das Beispiel Justiz mal raus, aus mehreren Gründen nämlich, auch budgetär ökonomische Situation. Es ist erst ganz knapp her, dass ein wirklich glaubwürdiger, prominenter Vertreter, der vorübergehend Justizminister war aus diesem Bereich, gesagt hat, Justiz stirbt einen stillen Tod, weil da nämlich nie was quasi budgetär weitergegangen ist. Wir haben einen gewissen Streit, ich spreche das offen an, den die ÖVP mit der Justiz begonnen hat, und zwar nicht jetzt eben erst, sondern schon im Vorjahr, letztendlich dazu genutzt, uns auf die Seite der Justiz zu schlagen und dort dann entsprechend bei den Budgetverhandlungen was rauszuholen, weil es gar nicht mehr gegangen ist. Da hat sich das Blatt einfach gewendet. Und jetzt da haben wir in der Justiz durchschnittliche Erhöhungen in den Budgets von 100 Millionen im Jahr und plötzlich können wir neue Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und. Lange noch nicht alles, aber vieles machen, was vorher nicht war. Hätte es das geben, wenn die Grünen nicht an der Regierung wären? Nein. Und das sind viele Bereiche, die jetzt gar nichts mit Öko zu tun haben. Und das andere war, dass wir natürlich auch im legislativen Bereich und im Führen des Ressorts und der Staatsanwaltschaften, sofern es dort was gebraucht hat, gezeigt haben, dass wir uns wirklich für die Unabhängigkeit der Justiz eingesetzt haben. Und wir wissen, wie das jetzt ausgegangen ist. Und ich frage mich, was wäre, wenn da noch Blautürkis wäre.
Aber das muss
das
ich
selber beantworten.
jetzt muss ich da ganz kurz zwischenfragen, weil wie geht es Ihnen denn damit? Wie schätzen Sie denn das alles ein, diese ganzen Querschläge der ÖVP gegen die Justiz oder auch gegen die Aufklärung, die im EU-Ausschuss betrieben wird?
Das sind mehrere Punkte. Ich glaube, das erste ist, was die Justiz selber betrifft. Urschuss ist ja nochmal ein Spezialthema. Was die Justiz selber betrifft, hier sind alle Antworten gegeben. Meine Prognose war, dass diese öffentlichen Attacken aufhören werden. Und das ist dann auch so gekommen. Das ist gut so. Wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, aber gut so. Wobei, auch das habe ich dann immer vertreten. Man kann alle Stellen im Staat kritisch hinterfragen, durchleuchten und auch im Konkreten kritisieren. Das war nicht der Punkt, aber dieser Generalangriff, wo es wirklich quasi um eine ganz wichtige Säule einer demokratischen Republik geht, das ging eben nicht. Und auch da ist es ja wieder gelungen, dass wir viele Elemente einer Stärkung einer unabhängigen Justiz aus diesem Konflikt herausgezogen haben. Ja? Ob das also die Richterinnen, die Staatsanwälte, wir haben mit allen an diesen Reformen gearbeitet und es geht jetzt vorwärts und nicht rückwärts. Das finde ich ist eine gute Nachricht. Ja. Da hat weder Opposition noch der Regierungspartner uns irgendwas dreinreden können. Da sind wir völlig unbestechlich. Da wird einfach nach vorne marschiert. Das ist das eine. Das zweite ist, das hat es in verschiedener Weise ausgedrückt. Ohne Details jetzt, aber wir haben schon hergebracht, dass die Staatsanwaltschaften möglichst unabhängig arbeiten können. Ich glaube, das ist evident. Das dritte ist, der Untersuchungsausschuss, die Parlamentarier haben da einen Auftrag, den gibt es ja das Parlament selbst und der ist sehr breitflächig, deshalb zerfranst es auch manchmal, aber das ist öfter. Trotzdem ist es wichtig und die Arbeit des Untersuchungsausschusses, der ja die Periode der Vorvorgängerregierung durchleuchtet. Da sehe ich mich wenig betroffen. Ich war zu dem Zeitpunkt bekanntermaßen nicht einmal im Nationalrat, wo hier Untersuchungszeitraum ist. Und deshalb haben wir da keine Sorge, was die Rolle der Grünen betrifft. Allerdings muss man auch sehen, dass einerseits die türkisblaue Ära aufgearbeitet werden will und wird. Andererseits muss das auch korrekt passieren. Und ein drittes ist, da geht ja auch manchmal was durcheinander, finde ich. Und ein drittes ist, dass die handelnden Akteure manchmal schon wunderliche Aussagen tätigen oder Aktionen setzen, weil das gefragt war. Ja? Also die Wahrheitspflicht in Frage zu stellen, ist schon ein seltsamer Zugang. Ja? Also da wissen wir alle nicht, was wir gefrühstückt haben, wenn das kommt. Ja. Das ist aber eh schon wieder vom Tisch. Man mag sich aber wundern, ja, weil sonst haben wir nämlich, apropos Frühstück, wie die geschätzte Abgeordnete Tomaselli gesagt hat, dann hätten wir ja alemannisch formuliert einen Kaffeeplausch mit Protokoll. Ja. Also wir würden in Wien sagen, Kaffeekränzchen, dass ich es rausbringe mit Protokoll. Ja, das kann es ja nun nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, wer da wovon geritten wird zwischendurch. Aber wenn man am Schluss die Ergebnisse anschaut, finde ich, was Parlament betrifft, Mehrheiten im Parlament, was Regierung sogar betrifft, eben, es nimmt dann schon alles den richtigen Weg im Ergebnis. Zwischendurch gibt's Irritationen. Das ist so, ja. Mir ist wichtig, dass seit wir, und nicht erst seit Regierungsantritt, sondern schon zu Beginn der Sondierungsverhandlungen und Koalitionsverhandlungen, dass in dieser Zeit völlig klar war, wie wir da die Republik verändern wollen und auch der Koalitionspartner weiß es nicht nur, wir haben ja gemeinsame Vorgangsweisen gefunden und wenn es jetzt so wäre, auch um das offensiv anzusprechen, aber auch den Unterschied zu erklären, dass alles mögliche Schreckliche jetzt passieren wird im nächsten halben Jahr, ja, wo schon eineinhalb Jahre eine grüne Regierungsbeteiligung ist, dann müssten wir das noch einmal anders hinterfragen. Aber dass es rund um zu Ibiza-Zeiten seltsame Vorgänge gegeben hat, Das muss ja nun niemand wundern, sonst hätte es ja vielleicht gar keine Neuwahlen gegeben. Es hat aber Neuwahlen gegeben. Das hat dazu geführt, dass die Grünen erstens was gewonnen haben, zweitens die Republik verändern wollten und deshalb drittens in die Regierung gegangen sind. Jetzt muss das alte aufgearbeitet werden, das muss der Koalitionspartner aushalten, ja, weil dafür kann ich keine Verantwortung übernehmen, sorry, das ist selber kritisiert. Aber jetzt machen wir es anders. Und das ist der Grund, warum die Grünen in die Regierung eingetreten sind. Und das Parlament soll aufklären, dazu ist es da.
Aber die Frage ist ja schon ein bisschen, jetzt sind da jede Menge Chats öffentlich geworden, es kommen auch noch weitere. Stimmt, das ist in der Vergangenheit und das wird aufgearbeitet, aber wie sehr betrifft es denn die Arbeit der Koalition?
Ja,
also wie viele Ressourcen werden da
gegeben dafür? Drei Punkte. Also erstens würde ich selber begrüßen, das habe ich selbst als Regierungs-, als Oppositionsabgeordneter damals selber schon so gesehen und dafür gepredigt, dass nicht dauernd alles gleich öffentlich wird. Also das Hinausspielen von Unterlagen, sofern es aus dem Urschuss kommt, finde ich nicht nur nicht gut, sondern ablehnenswert. Weil der Untersuchungsausschuss kriegt ja viel Material, ja? Und das hat nicht ganz zu Unrecht bestimmte Geheimhaltungsstufen. Jetzt ist es eh so gekommen, dass man kaum was in der höchsten Stufe hat. Auch das war ja ein Thema, um nicht zu sagen, ein Konflikt. Ja? Das ist ja jetzt so heruntergestuft
das
worden.
Das haben Sie gemacht, oder?
Nein, das hat die Sektion gemacht und okay. Ich habe die Sektion daran nicht gehindert, ja, okay. Was ich ja hätte können,
habe
ich
auch
nicht gemacht. Ja, weil die Staatsanwaltschaften haben da waren sie nicht einig und haben ein Durcheinander reinbracht. Letztlich haben Abteilungen und Sektionen das begutachtet und entschieden und die haben gesagt, ja, dann macht es so, mir ist das berichtet worden. Das war der Vorgang. Ich weiß, dass es da andere Vorstellungen gibt, aber sei es drum. Dann muss es, Geheimhaltungsstufe 1 ist aber immer noch mit Verpflichtungen verbunden, eben das nicht gleich herumzutragen in der Gegend. Aber der Unterschied, der wichtige ist ja der, dass es in öffentlicher Verhandlung Dokumente vorgehalten werden können und Befragungen stattfinden können, sodass die Öffentlichkeit und auch die geschätzte Medienwelt ja dann eh was davon mitkriegt. Aber dass das gleich einmal einfach nur so in der Gegend herumgestreut wird, da bin ich auch noch dafür, dass ich das einmal anbringe. Ja? Das Zweite ist, dass wir, das weiß ich ja wieder aus der Justiz, da möglichst korrekt drauf schauen, dass es wiederum möglichst korrekt passiert. Natürlich hat die in dem Fall als Erstzuständige, weil es ist eine Riesenarbeit, diese Auswertung und Übermittlung. Zuerst muss ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schauen, was gehört überhaupt bei einem Strafakt. Wenn es einem Strafakt kommt, ist es eh veraktet. Der Verfassungsgerichtshof hat mir gesagt, es muss alles übermittelt werden, was mit dem U-Gegenstand zu tun hat. Auch wenn es nicht im Strafakt ist. Das ist ja ein bisschen schwierig und neu und viel, viel Arbeit. Das muss man einfach sehen. Und deshalb habe ich ja dort auch Anweisung gegeben, natürlich noch einmal, bitte unbedingt darauf achten, und jede Eintragung, jeder Chatverlauf extra, darauf hin zu überprüfen, ob das wirklich eine Relevanz mit dem U-Gegenstand hat. Würdest du die auch nicht einsehen, wenn was daherkommt, was kann, was angeht, weil es nichts mit der Untersuchung zu tun hat. Das ist ja im Großen und Ganzen, glaube ich, gelungen, aber das beschäftigt uns natürlich, nicht, wenn man korrekt arbeiten will. Das ist jetzt einmal nur das Justizressort. Und drittens ist, oder zweitens, und was dazugehört, ist die Frage der Einstufung. Das ist aber mega Arbeit. Ja, wenn du das jetzt anschaust, da kommt das und das, ist nicht im Strafakt, aber kennt was mit dem U-Gegenstand zu tun haben und wie geheim ist denn das jetzt? Und dann und wieder. Und das sind ja was ich wie viel. Also wir haben ja selber dafür gesorgt, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nochmal zugeteilt werden, damit man die Arbeit überhaupt erledigen kann. Das ist jetzt deshalb möglich, weil wir, Stichwort vorher, mehr Budget haben. So. Und das Dritte, was Sie gefragt haben, würde ich sagen, was ist das jetzt belastend oder nicht? Ja, die Frage stellt sich für mich ehrlich gesagt so gar nicht. Ich kann gerne eine Wahrnehmung wiedergeben, aber das ist einfach zu tun. Das gehört korrekt gemacht, sorry, oder Gott sei Dank, ist noch viel besser. Das sollte auch jede Justizministerin und Justizminister so halten und vor allem die Staatsanwaltschaften so gescheit arbeiten, aber auch korrekt, auch die machen Fehler und dürfen so kritisiert werden. Aber im Wesentlichen geht es jetzt, glaube ich, so. Und belastend ist das unmittelbar nicht. Man müsste halt die ÖVP fragen, also wie viel Energie sie aufwenden muss, um sie da allenfalls quasi Belastungen von den Schultern zu nehmen. Das kann ich nicht beantworten. Wir haben in der Koalition was anderes zu arbeiten als das. Da merke ich nichts davon. Ja? Was ich merke, sind öffentliche Debatten, Da haben wir uns aber dann quasi gleichgestritten und geeinigt, weil ich sagte ja, die Angriffe, die wahrnehmbaren Richtung Justiz, haben in ihrer überzogenen Form ja aufgehört. Na, das Thema hatten wir schon. Wir hatten auch das Thema der des Finanzministers. Ja, ich bin da gegen Vorverurteilung, bin entsprechend aufgetreten. Entsprechend sind ja die Anträge im Parlament ausgegangen. Aber umgekehrt muss es möglich sein, dass die Staatsanwaltschaften recherchieren, ermitteln und Ermittlungsschritte, in dem Fall mal Ermittlungsschritte setzen. Ich habe auch das nicht beeinflusst. Ich bin da auch erst im Nachhinein informiert worden oder günstigstenfalls gleichzeitig. Ja? So wie es sich gehört, finde ich. Und insofern sind es reguläre Vorgänge, die eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen und insofern vorübergehend ein Thema sind. Aber im Großen und Ganzen spielt sich Regierungsarbeit ganz woanders ab. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das davon maßgeblich beeinträchtigt wird.
Nur jetzt ganz abstrakt gefragt, wo hört denn die Vorverurteilung auf, also in der Politik? Weil es ist ja so, man kann ja sagen, grundsätzlich könnte man sagen, man wartet auf ein Gerichtsurteil, aber bei Politikern ist es doch nicht so. Also das hätten Sie wahrscheinlich als Oppositionspolitiker auch nicht gesagt. Also ich weiß nicht, es gibt so eine Faustregel, wenn einmal eine Anklage da wäre bei irgendwas, dann ist das eigentlich für ein Amt nicht mehr tragbar. Oder was ist
ja,
für Sie so für der Maßstab?
Also
was ist in einem Amt tragbar und was nicht?
Ja, also ich finde mittlerweile, dass das schon immer stärker von den Betreffenden direkt und indirekt mit zu beantworten ist, weil amtsfähig müssen sie schon sein. Das ist manchmal vielleicht ungerecht, wenn auch Vorwürfe ungerecht sind. Ja? Das ist mein zentrales Kriterium. Ansonsten würde man bei Anklagen, so die öffentlich werden, die Anklageschriften, ja aus der Beurteilung dort heraus schon mehr erkennen können. Da kann man dann schon bewerten, ob man da auf ein Urteil warten muss oder nicht, denke ich. Nicht? Weil bestimmte Festhalten von Fakten möglicherweise hinten raus jetzt strafrechtlich so relevant sind, um für Verurteilung zu erreichen in einem bestimmten Punkt, aber so doch vorher, wenn festgestellt, plausibel, politisch andere Verantwortungen nachzuziehen. Aber da muss man es einmal sehen. In dem konkreten Fall gibt's quasi bestimmte Hypothesen, Verdachtshypothesen. Na, aber da sage ich selber bitte, ja, die müssen aber schon untermauert werden. Deshalb ist es ja vertretbar, dass Beweismittel sichergestellt werden. Das ist ja vertretbar. Aber solange dann der Beweis nicht erfolgt, und mittlerweile sehe ich das eine Spur umgekehrt sogar, was das betrifft, wir haben in der jüngsten Vergangenheit einen relativen Kulturwechsel gehabt, was das betrifft, weil tatsächlich war es ja so, und ich habe es ja selber jetzt eben miterlebt, aus nächster Nähe, dass bei Politikern, höchsten Beamten, Ex-Ministern hier Schritte gesetzt wurden, die also Vulgo-Hausdurchsuchungen sozusagen und Geräteabnahmen, die öffentlich ein irrsinniges Aufsehen erregt haben. Und da bin ich schon auch im Übrigen dafür, dass das dann seine Richtigkeit und Ordnung haben muss. Ja. Aber wenn das jetzt schneller und leichter möglich ist, weil nämlich Ermittlungen einfach jetzt vorangehen, dann muss man aber umgekehrt umso mehr darauf achten, dass da dann quasi eine Auswertung, eine Bewertung, eine Einordnung folgen können muss, die vorher ja noch nicht da ist, weil sonst brauche ich ja die Geräte nicht abnehmen. Die Geduld oder die Aufrichtigkeit muss man dann schon haben. Und so gesehen hängt es für mich zusammen, je mehr wir jetzt und aktiver hier Ermittlungsschritte dieser Art erleben, in wenigen Monaten mehr als früher in ganzen Jahren, nicht, dann wird man aber auf die Ermittlungsergebnisse warten müssen und dann kann man das entscheiden.
Also das heißt,
Weil sonst könnte ja die Situation entstehen, dass lauter anonyme Anzeigen herumkugeln, vielleicht klingt da irgendwas happig, dann gibt es einen Ermittlungsschritt und aufgrund des Ermittlungsschrittes müssen schon alle zurücktreten, es ist aber noch gar nicht einmal klar, was überhaupt ist. Na, das kann es auch nicht sein. Und so hängen die Dinge zusammen.
Das heißt, Sie haben auch eine gewisse Art von Sebastian Kurz sagt ja öfters, er fühlt sich da von Hass verfolgt. Haben Sie das Gefühl, ist das so, dass das sehr polarisiert ist, zum Teil die Debatte?
Also erstens sehe ich keine Hassverfolgungen. Zweitens muss man Betreffenden sozusagen ihre eigene Wahrnehmung schon selber lassen. Und ich bin mir gar nicht sicher. Also ich würde fast vermuten, er hat sich da auch auf soziale Medien mehr konzentriert als auf Ermittlungsschritte. Mhm. Also, und bei den sozialen Medien geht vieles durcheinander und meines Erachtens in eine falsche Richtung. Da würde ich schon sagen.
Mhm. Was geht da in die falsche Richtung?
Nein, da gibt es also gerade die Grünen haben da schon länger im Übrigen viel Erfahrung, da gibt es seriell, reihenweise Hassattacken und Bedrohungen, die lange jede Grenze überschritten haben. Wo man einschreiten sollte, da oder dort, das passiert ja auch zunehmend. Weil das ist überhaupt Gift für Demokratie und Gesellschaft. Mhm. Und man fragt sich überhaupt, warum die an dieser Stelle diese Medien soziale Medien heißen.
Wir würden ja noch ein Kapitel ansprechen, ein größeres, das ist Deutschland und die Grünen. In Deutschland kämpfen die Grünen oder Linke, machen Umfragen auf Platz 1 sogar schon oder sind Kopf an Kopf mit der CDU. In Österreich sind die Grünen jetzt im Moment, kämpfen mit der NEO so quasi um vierten und fünften Platz in den Umfragen. Ist einfach die Regierungsabnützung da so stark oder ist Österreich da so konservativ und so wenig fortschrittlich? Wie sehen Sie da den Unterschied?
Ja, schauen wir mal, wie sich das über die Jahre entwickelt. Ich glaube schon, dass Österreich konservativer ist als die Bundesrepublik Deutschland im Durchschnitt, aber das ist jetzt nicht mein Hauptpunkt. Die Bewertung und Einordnung der österreichischen Grünen wird halt über die Jahre zu erfolgen haben. Ich kann nur feststellen, dass wir in allen Landtagswahlen und bei allen größeren Städten, wo gewählt wurde, seit unserem Regierungseintritt nicht nur dazu gewonnen haben, sondern historische Höchststände hatten. Also schon seit die Regierungsverhandlungen weg. Und das nächste Step ist Oberösterreich, ja, im Herbst. So.
Was ist denn das Ziel für Oberösterreich?
Ich glaube, das Hauptziel in Oberösterreich ist gar nicht rein quantitatives, sondern die letzte Ibiza-Koalition in Österreich abzulösen durch den Eintritt der Grünen in die Regierung. Das ist, glaube ich, das Hauptziel.
Hat man da schon ein bisschen vorgefühlt?
Das ist Aufgabe der oberösterreichischen Grünen und wohl der oberösterreichischen ÖVP, die da in Frage kommt, das zu tun. Aber ich beobachte und höre und erlebe es auch, dass der Stefan Kaineder das dort super macht und einen guten und jetzt ist er ja noch gar nicht so lange in diesem Amt und in dieser Verantwortung, also wirklich toll, was der alles leistet, dass er da ein sehr, sehr gutes Auskommen mit der ÖVP hat, ist mein Eindruck. Und das ist auch gut so, gerade in Zeiten der Pandemie. Und gerade in Oberösterreich müssen wir ganz viel von unseren Industrien rüberbringen. Und da geht es ja auch ganz viel um Ökologisierung. Ich bin ja selber öfter dort und Leonore Gewessler aus diesen Gründen auch. Also das dazu. Aber zu den deutschen Grünen, ja, natürlich freut es mich. Also persönlich im Übrigen, ja, weil die Annalena Baerbock kenne ich schon ganz lange. Da war sie noch lange Abgeordnete. Und es hat ja auch über die Jahre schon, wie Alexander van der Bellen noch war, immer wieder Austausch gegeben. Und es waren immer wieder unterschiedliche Phasen. Damals haben die, und da wie Eva Klawischnik kam, von uns profitiert, weil wir damals strategisch und kampagnenmäßig in dieser Phase da rund um nach der Finanzkrise und dann waren auch etliche Skandale und wir haben auch wieder mal, glaube ich, gut gepunktet mit einem anderen Ansatz von Politik und das war recht erfolgreich und auch die Art Politik zu machen. Und da waren wir öfter dort bei den jeweiligen Bundesvorständen und da wurde sozusagen schaut, wie wir das machen. Später war es umgekehrt, ja, und wir waren dann schon gerade einmal nicht mehr im Nationalrat, da haben die bayerischen Grünen einen super Wahlkampf hingelegt, ich bin auch mit Katja Schulze immer wieder im Austausch, heute Abend haben wir wieder im Übrigen eine Videokonferenz, und die Und Habeck, der Robert und Baerbock haben uns dann im Wahlkampf, also wie wir wieder auf die Füße zu kommen hatten, enorm geholfen. Wir haben auch inhaltliche Projekte, wir haben uns ja indirekt mitbeteiligt am Programmprozess dort, das Konzept einer Bündnispartei.
Habeck war ja da, glaube ich, sogar im Wahlkampf.
Im Wahlkampf, ja, aber auch der Parteiöffnung, aber auch diese strategisch, wenn man fast so wie politphilosophische Grundlegung, das ist er ja auch, hat er keine, aber hat das ja, glaube ich, profitiert und man merkt das, denke ich, nach geradezu, dass da sehr viel Unterstützung war in Zusammenarbeit. Mit der Annalena war es vor allem die Sachpolitik und da Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Also wir waren bei mehreren Terminen gemeinsam, wovon natürlich wir was gehabt haben, ja, bei der Weltklimakonferenz in Katowice und gerade unsere quasi ökologisch-ökonomische Arbeit auch in Österreich war immer sehr sachfundiert. Und da haben wir halt dann eh schon viel gehabt selber, aber dann auch anknüpfen können und weiterarbeiten. Und diese Unterstützung war super. Und im Wahlkampf zur Europäischen Union haben wir auch durch den Kontakt mit den deutschen Grünen natürlich sehr viel erreicht, weil ja die europäischen Spitzenkandidaten regelmäßig da waren, Ska Keller und andere. Und dann bei der Nationalratswahl war der Robert Habeck da, und zwar nicht nur einmal. Also das hat uns sicher auch gut getan. Und ja, ich meine, die Bundesrepublik ist sowieso ein großes Land in Europa und Österreich ist ein kleines Land, das darf man sowieso nicht verkennen. Aber ich bin beeindruckt und dankbar über diesen Austausch.
Wie wird das sein nach der Wahl? Also man kann ja, glaube ich, davon ausgehen, dass die Grünen in der nächsten deutschen Bundesregierung angehören werden, also schaut schon ganz danach aus. Erwarten Sie da eigentlich eine Stärkung auch für die Rolle der Grünen in Österreich, weil Deutschland eben ein großes Land und sehr viel europäisch abgestimmt passiert, dass dann, also wenn, jetzt ist es ja so, dass der Kanzler die deutsche Bundeskanzlerin auf dem Parteitreffen trifft. Kann es sein, dass wenn Sie dann im Herbst dann auf Ihr Parteitreffen fahren, dass Sie dann dort die deutsche Kanzlerin treffen?
Ja, was in Deutschland die Wahlen ergeben und welche Koalitionen sich finden werden, ist ja offen. Ich gehe davon aus, dass die Grünen sehr erfolgreich sein werden, aber noch wäre es über ein Jahr, wenn man die Verhandlungen einpreist, über ein halbes Jahr, bis wir wissen, wer dort wirklich die Regierung bildet. Also insofern ist das spekulativ. Aber ich freue mich natürlich, dass die so gut liegen und so gute Arbeit machen. Und wenn man sich das anschaut, was sonst in der Bundesrepublik vorgeht, mit Recht nicht nur den Führungsanspruch stellen, sondern auch schon eine Führungsrolle zugedacht bekommen, sowohl als Bewegung und Partei, als auch in die Personen, die dort handeln. Und allen voran jetzt eben Annalena Baerbock. Aber wir haben schon oft erlebt, in Österreich, in Deutschland, was da für Auf und Abs gibt, in Umfragen, Vorwahlen. Und deshalb muss man das Ergebnis abwarten. Aber dann würde das natürlich eine Stärkung bedeuten, wie ich meine, überhaupt für die Ausrichtung des österreichischen Regierungsprogramms. Und damit eigentlich zumindest indirekt auch für die ÖVP, weil alles das, was wir heute hauptsächlich besprochen hatten im ersten Teil, genau solche Dinge betrifft, da kann man auch synchronisieren. Da wird man mit anderen Ländern, aber mit Deutschland gemeinsam natürlich auch, und das ist halt in der Umweltpolitik wichtig, dass man mit näheren Ländern wie Polen, die im Übrigen jetzt bis 2049 aus der Kohle aussteigen wollen, das ist eine Sensation dort, ja, oder eben auch Tschechien, damit beeinflusst werden, schneller in die Modernisierung einzusteigen. Wir können mit Slowenien und Ungarn versuchen, so gut es geht. Aber das ganze Kräfteparallelogramm wird verschoben. Und das wäre mit Sicherheit der Fall. Und dann wird es den Inhalten der Grünen gut tun und indirekt vielleicht auch uns, aber das kann ja gar nicht das einzige Ziel sein. Aber ich würde diese Effekte dann tatsächlich erwarten.
Ganz zum Schluss noch, haben Sie mit dem Rudolf Anschober inzwischen schon einmal geredet? Wie geht's ihm?
Ja, er ist einmal wirklich im Ausspannen. Und so viel habe ich mit ihm noch nicht geredet, aber möglicherweise wird es wirklich, aber nicht sofort, ja, aber in den Jahren wirklich ernster mit dem Vorhaben, Bücher zu schreiben. Ja.
Ich dachte schon mit dem Vorhaben für den Hofburg zu kandidieren.
Na, jetzt ist einmal der Alexander van der Bellen, Sascha van der Bellen, da und das ist glaube ich die erste Adresse. Also, aber da haben wir ein bisschen gewitzelt, ja. Und wir waren im Übrigen, gerade während seiner Absenzen, ich glaube bis auf einen Tag, ja, jeden Tag in Kontakt, weil da öfter herumgegeistert wäre. Ja, das mag sein, dass die ÖVP ihn jetzt jede Stunde erreicht hat, wir aber schon. Und insofern bin ich natürlich da immer ganz nah mit ihm gewesen und habe auch, er hat ja dann alles selber erzählt und genauso war es auch aus meiner Wahrnehmung und der Schilderung, was die Verläufe waren und warum dann da die gesundheitlichen Argumente dafür gesprochen haben, dass er aussteigt. Und nachher ging es eigentlich darum, was er vielleicht, wie es ihm jetzt zukünftig wohl geht, und da sind wir bei den Büchern hängen geblieben. Mehr nicht, das muss ich sagen. Mehr kann ich nicht berichten.
Hat einen schon einen Titel verraten oder so?
Nein, gar nicht. Ich bin mir gar nicht einmal sicher, welches Genre, ja. Vielleicht. Vielleicht kommt doch nochmal ein Kochbuch zuvor. Aber wenn man es fusioniert, könnte man Politkrimi mit Kochen machen. Da gibt es historische Vorbilder, also es gibt sizilianische Romane, die sich mit Kochen und anderem beschäftigen, also insofern. Und außerdem habe ich den Eindruck, dass er durchaus italophil ist, also wer weiß, was sich ergibt. Nein, aber ich glaube, es ist einmal eine Spur Entspannung und das war und ist auch notwendig. Wo er noch voll dabei war, das wird weniger gesehen oder wurde wahrgenommen, ist bei der Nachfolgeregelung und was man sozusagen, wo man im Ressort weiter reformieren soll. Also und in welcher Methode. Das war ganz intensiver Kontakt bis dorthin, also mehrmals am Tag.
Das heißt, er war mit dem Nachfolger in Kontakt oder ist mit ihm in Kontakt?
Ja, wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Damals ja.
Ja, okay. Vielen Dank.
Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für das sehr ausführliche Gespräch.
Ja, vielen Dank, war ganz angenehm.
Das war ein Daily-Podcast, spezial mit Vizekanzler Werner Kogler. Die Fragen haben Elisabeth Hofer und Daniela Kittner gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify abonnieren, wie auch unsere anderen Kurier-Podcasts. Besonders empfehlen kann ich etwa den Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Oma Sasam. Alle Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Das war's für heute von mir. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.